Hightech im Mittelstand. Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen? Und was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Folge aus der RKW-Podcast-Reihe Hightech im Mittelstand. Unser heutiges Thema ist Mikrofluidik. Jeder, der so ein ganz kleines bisschen was von Mikro weiß, weiß, da kommt noch Nano. Und Nano ist schon noch mal ein bisschen neuer und vielleicht noch ein bisschen mehr Hightech als Mikro. Nichtsdestotrotz finden wir es ein super interessantes Thema, denn auch Mikrofluidik ist ein sehr, sehr spannendes Wissensgebiet und Grundlage für ganz, ganz viele Hightech-Anwendungen. Und deshalb freue ich mich sehr, heute hier Herrn Bartels begrüßen zu können. Herr Bartels ist Geschäftsführer und Gründer der Bartels Mikrotechnik GmbH in Dortmund. Und ich bin schon sehr gespannt, was Sie auf meine vielen, vielen Fragen antworten werden. Herzlich willkommen, Herr Bartels.
Herzlich willkommen, Frau Lüschkusch, und vielen Dank für die Möglichkeit, hier sich zu unterhalten über dieses spannende Thema.
Sehr gerne. Und da starte ich auch gleich mit der ersten Frage. Das ist sozusagen die Grundfrage, die Gretchenfrage. Mikrofluidik, was ist das eigentlich und wie funktioniert das dann als Technologie?
Also Fluidik kennt, glaube ich, jeder. Wenn er einen Wasserhahn aufmacht, kommt halt Wasser heraus. Das ist aber dann normalerweise Makro. Mikro heißt Flüssigkeiten oder vielleicht auch Gase. Also Fluide werden halt gesteuert, befördert, geregelt. Und das Ganze aber mit einer relativ kleinen Flussmenge. Deswegen Mikrofluidik. Meist sind die Leitungen natürlich dann noch nicht riesengroß, sondern entsprechend klein. Und als anschauliches Beispiel, ich glaube, jeder weiß, wie auf irgendeine Art und Weise kommt ja das Wasser in die Blattspitze. Da gibt es eben sehr, sehr feine Kanäle. Und durch Kapillarkräfte füllt sich dieser Baum halt praktisch aus dem Boden heraus und transportiert das Wasser bis oben in die Blattspitze. Das ist eigentlich ein wunderschönes mikrofluidisches Beispiel, ohne dass es, naja gut, hier vieles in unserem Umfeld nicht gäbe. Anderes Beispiel, auch was man vielleicht kennt, das ist der Tintenstrahldrucker. Den hat man praktisch stehen. Das war halt die Überraschung irgendwo in den 80ern, als endlich die Nadeldrucker weg waren, die da Jit-Jit-Jit gemacht haben und auf einmal Farbe ging, weil man mit Farbtropfen agieren konnte. Und dann gibt es diese mystische 1200 dpi als Zahl da dran. Das sind diese Dots per Inch. Und wenn man das dann rückrechnet, dann stellt man fest, dass auch diese allerersten Nadeldrucker, sag ich mal, auf dem Durchmesser eines Haares eben wegen 2 oder 3 Tropfen setzen konnten. Das heißt, da gab es entsprechend mikrofluidische Spotter-Systeme und auch die also solche kleinen Flüssigkeitsmengen geordnet, kontrolliert irgendwo hin transportieren konnten. Das ist eigentlich das, wo man vielleicht im Allgemeinen am ehesten Bezug hat.
Genau, kurze Zwischenfrage, dass wir das genau fassen. Wo hört Makro auf und wo fängt Mikro an? Wasserhahn ist noch Makro, haben wir gelernt. So die Corona-Spritzen, die wir jetzt fast alle konsumiert haben, sind die schon Mikro oder ist es noch Makro?
Ja, so eine Corona-Spritze, die hat so 100, 200, 300 Mikrometer Durchmesser so im Inneren. Mhm. Das ist sicherlich etwas, wo so ein Übergangsbereich besteht. Uns ist die Mikrofluidik immer dann entscheidend, wenn so Störeffekte wie zum Beispiel kleine Tropfen, kleine Gasbläschen zum Beispiel einen signifikanten Einfluss auf den Flussverlauf haben. Das wissen Sie auch vom Wasserhahn, wenn da ein kleines Gasbläschen drin ist, der Wasserhahn transportiert. Mhm. Haben Sie aber ein Gasbläschen, was klein ist und kommt auf einmal an eine Leitung, die noch kleiner ist, dann kann es diese Leitung praktisch verschließen. Insofern ist dieser Übergang in diesem Bereich von vielleicht 100, 200, 300 Mikrometer Größe und da sind wir so im Durchmesser des Haares oder 2 Haare nebeneinander, vielleicht auch ein Zehntel eines Haares. Das ist so der Bereich, in dem das stattfindet.
Okay, dann haben wir jetzt mal schon so einen ersten Unterschied zwischen der Wasserleitung und der Mikrofluidik, dass eine kleine Luftblase in der Lage wäre, so eine Leitung oder so ein Ventil zu verstopfen. Gibt es noch andere Unterschiede, die Mikrofluidik so besonders und ein Stück weit auch zur Hightech machen?
Ja, immer dann, wenn es darum geht, solche kleinen Flüssigkeitsmengen eben ordentlich zu fördern. Und zwar mal mit einem Gasbläschen drin oder nicht. Oder wenn es darum geht, von einer großen Leitung in eine kleine Leitung zu kommen, da gibt es dann Unterschiede zu der Makrowelt. Definitiv, weil man besondere Vorkehrungen braucht und man ein besonderes Design braucht, um dann die gewünschte Funktionalität auch hinzukriegen.
Was für Funktionalitäten könnten es sein? Können Sie uns da mal ein paar Beispiele erzählen?
Oder wir haben ja schon gesehen, vielfältige Anwendungsfelder. Und nehmen wir die vielleicht auch entweder etwas, was jeder kennt, das ist dieser Diagnostiktest, den wir lange Zeit hier beim Covid-19 gemacht haben. Mhm. Sehen Sie halt auch, dass Sie eine entsprechende Flüssigkeit auf diesen Teststreifen auftragen und dort wird über kapillaren Stofftransport, also praktisch durch kapillares Ansaugen, wird die Flüssigkeit diesen Kanal entlang geführt. Dann, wenn Sie jetzt ein automatisches System machen wollen, wo Sie eine solche Reaktion durchführen wollen, eine Reaktion Blut mit einem Reagenzien zum Beispiel, dann müssen Sie diese Flüssigkeiten auch manchmal transportieren und das Ganze in sehr kleiner Menge und kontrolliert. Das heißt, Sie müssen eine Kontrolle haben, wie viel Tropfen sind das denn? Das kennt man vielleicht auch von dem Pharmafläschchen, wo Sie auch sagen, bitte 7 Tropfen einer bestimmten. Und damit ist die Bestimmung der Menge eine Größe, die sehr wichtig ist in der Mikrofluidik.
Genau, also auch das Thema Dosierung ist ein Kernthema der Mikrofluidik, was man ja bei unserem ersten Beispiel Tintenstrahldrucker auch einleuchtet. Ja, die Größe des Tropfens ist dann schon entscheidend dafür, wie scharf das ist. Was für andere Anwendungsbeispiele außer Tintenstrahldrucker gibt es denn jetzt? Was kann denn auch der Mittelständler heute an mikrofluidischen Anwendungen bei Ihnen oder bei Ihren Mitwettbewerbern käuflich erwerben?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie macht man diese Technologie verfügbar? Und das haben wir eigentlich dadurch gemacht, dass wir eine kleine Pumpe entwickelt haben. Und mit dieser kleinen Pumpe sind wir in der Lage, diese Flüssigkeiten, sag ich mal, kontrolliert zu bewegen oder auch anzusaugen und haben das Ganze kombiniert mit entsprechend anderen Komponenten, die wichtig sind. Für uns ist diese Pumpe ein bisschen so wie der Motor in einem Auto. Das ist sehr wichtig, wenn Sie fahren wollen, aber Sie brauchen noch eine ganze Dinge mehr, damit Sie fahren können, Sitze, Räder und dergleichen. Und in einem fluidischen System brauchen Sie auch ein Ventil, Sie brauchen ein Rückschlagventil, Sie brauchen vielleicht einen Sensor, der feststellt, wie viel Flüssigkeit transportiere ich denn jetzt gerade, wie hoch ist denn der Gegendruck, der uns zu überwinden gilt. Und wir haben lange, lange Jahre mit sehr vielen Anwendern diskutiert, die ganz, ganz viele Fragen stellten, um mit solchen Komponenten ihre Anwendung, ihre Funktionalität, die ja eigentlich im Ziel war, umzusetzen und die es versuchten, alleine mit der Pumpe zu tun. Und wir haben gelernt, dass das sehr schwierig ist und haben deswegen ein Set, wo wir sagen können, in der Kombination von unseren, sage ich mal, Komponenten, die wir teils selbst fertigen, teils auch zukaufen, aber dann so, dass es funktioniert, da können wir eine fluidische Lösung oder irgendeine gewünschte Funktionalität praktisch ermöglichen. Und das findet sehr, sehr vielfältig Anwendung.
Und in was für Anwendungsfällen sind Ihre Pumpen und Ihre sonstigen Bauteile inzwischen schon verbaut?
Ich habe den Covid-Test ja eben schon erwähnt. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Nämlich immer dann, wenn jemand sagt, okay, ich möchte ein bisschen genauer werden, ich möchte quantitativ werden. Das heißt, Test kennt jeder diesen kleinen roten Strich, der kann dann blass sein oder sehr fett. Wenn Sie das geordnet machen möchten, dann müssen Sie etwas mehr Aufwand betreiben. Sie haben vielleicht dann auch ein Gerät, mit dem Sie die Intensität dieses Streifens ausmessen können. Und so gibt es also ein Covid-Testsystem von einer Firma in Österreich, die mit unserer Mikropumpen und unserer fluidischen Systeme alles das, was notwendig ist, umsetzt. Und das Ganze befindet sich, sage ich mal, in der Größe eines größeren Buches oder zwei nebeneinander stellten Buchdeckel. Und da ist Pumpen drin, da sind die Flüssigkeiten, die notwendig sind. Vorne ist eine Lade, wo man seine Probe einbringt und das alles wird in diesem System realisiert.
Das wären dann quasi Anwendungen in der Pharmazie, in der Chemie für Analytik, aber wahrscheinlich auch für präparative Anwendungen, also das Herstellen von Chemikalien in kleineren Mengen.
Perfekt, genau so ist es. Es gibt eine andere wunderbare Anwendung, das ist der Bioreaktor. In der Pharmabereich werden ja teilweise Bioreaktoren genutzt, um Pharmaka herzustellen, praktisch sogar produzierend. Und wir haben ein sehr schönes Beispiel uns vor kurzem gebaut, als sagen wir, ein Bierbrausystem praktisch hergenommen. Da reagieren halt auch Zellen miteinander, verarbeiten Glucose letztlich zu Alkohol und vielleicht auch anderen sehr netten Geschmacksstoffen. Und wenn Sie jetzt diese Glucose zufördern möchten in diesen Bioreaktor in kontrollierter Art, Sie gleichzeitig die CO2, der bei diesem Gärprozess entsteht, halt messen wollen und auch den Alkoholgehalt messen, dann haben Sie ein wunderschönes Regelkreissystem, was ermöglicht, praktisch ein solches, sag ich mal, Bioreaktorsystem zu kontrollieren und das Ganze relativ klein und kompakt und auch so, dass man es in einen Inkubator stecken kann. Bioreaktoren müssen ja manchmal, das wissen Sie, so wie die Petrischale in so ein 60-Grad-System kommen, kommt so ein Bioreaktor in ein entsprechendes System. Und da bieten wir die Möglichkeit, Lösungen zu generieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann dieser Bioreaktor zum Beispiel die Glucose gesteuert zuführen in sehr kleinen Mengen, aber gleichzeitig auch messen, wie hat sich jetzt mein Alkoholgehalt entwickelt schon, ist es schon genug oder ist es nicht genug oder andere Indikatoren messen. Und wenn man dann jetzt noch eine Regelung dazwischen schaltet, dann kann man mal sagen, ich habe noch nicht genug Alkohol, tropfe mal Glucose nach. Ist das richtig?
Perfekt. Genau so geht der Regelkreis und es gibt eben natürlich ungeheuer viele Reaktionen, die auf diese Weise durchgeführt werden. Es ist jetzt nicht nur die Bierbrauerei, es ist ganz einfach. Wenn Sie Zellen züchten wollen und Zellen versorgen wollen, wir haben eben einige Universitäten, die auch sagen, wir sind es ehrlich leid, nur am Samstag, Sonntag in die Uni zu fahren und unsere Zellen zu füttern. Gibt es da nicht ein schickes System, was das auch realisiert? Und in der Uni sind die Leute dann meist dann pfiffig genug, auch unsere Systeme so zusammenzubauen, dass das wunderschön für ihre spezielle Anwendung funktioniert.
Ich habe ja noch so eine andere Anwendung im Kopf, wo auch Flüssigkeiten hin und her transportiert und eingesetzt werden. Das ist Hydraulik. Gibt es Ihre Systeme auch für irgendwelche so hydraulischen Anwendungen oder ist es eine Schnapsidee von mir?
Das ist keine Schnapsidee, aber das ist für uns im Moment noch kein so richtig erschlossener Markt. Das ist eines der Themen, wo ich sage, da müsste man etwas stärker hinschauen. Pneumatische Systeme bedeutet ja, dass ich eine Energiequelle an einer bestimmten Stelle platzieren kann und über eine gewisse Entfernung dann halt die Wirkung dieser Energiequelle habe. Das ist ja Hydraulik.
Ja.
Und wir kennen alle die Erfolge, die die Robotik irgendwie hat.
Deswegen.
Der eben halt große Bewegungen, sag ich mal, machen kann. Aber wir wissen alle, Robotik besteht eben aus der, sagen wir mal, der Bewegung des Menschen, der sich zu einem anderen Platz bewegt. Da muss der Arm bewegt werden, da muss die Hand bewegt werden und vielleicht auch Feinheiten gemacht werden. Das ist eine spannende Thematik, wo wir versuchen jetzt hineinzukommen, wo wir ein bisschen wenig Anwendung gefunden haben.
Ja, da stehen wir quasi schon am Fuße des großen Regenbogens in die Zukunft.
Ja, das ist ein Thema, was wir aufarbeiten wollen.
Ja, fallen Ihnen noch so ein paar Sachen ein, mit die man perspektivisch mit Mikrofluidik unterstützen könnte?
Ich habe hier ein Beispiel, an dem wir gerade versuchen, die entsprechende Struktur im Markt zu realisieren. Nehmen Sie Gewässeranalytik. Das weiß jeder vom Bärwerk, vielleicht auch vom Pool, den er hat, vielleicht auch vom Aquarium, dass man dort eben Wasser testet. Wenn Sie sich mal umschauen, dann ist die Wassertestmethodik relativ hausbacken. Sie haben halt ein Fläschchen, da kommt die Flüssigkeit hinein, dann tropfen Sie ein bisschen hinein und da gibt es einen Farbumschlag. Da wissen Sie, kennen Sie den pH-Wert oder den Nitratwert und all diese ganzen Dinge. Fürchterliche Arbeit, müssen Sie dann jeden Tag neu machen. Das so umzusetzen mit einem fluidischen System, dass das ein Stück weit automatisiert wird und zwar so, dass es handhabbar wird, nicht nur für Zoos, sondern eben halt für Gewerke. Das ist sicherlich was ein spannendes Feld ist, wo ich auch Chancen sehe für Firmen, die in diese Richtung sich bewegen wollen, die dann von der Wässeranalytik selber was verstehen und die dann halt unsere fluidischen Systeme hernehmen und sich eigentlich mit diesem ganzen fluidischen Teil nicht auseinandersetzen müssen. Das ist ein Stück weit das Angebot, was wir eigentlich durch dieses punktuelle Lösung der fluidischen Themenstellung machen an jeden, der sagt, oh, ich hätte da etwas, bräuchte eigentlich eine Pumpe. Und wie ich eben schon sagte, Pumpe ist halt nur ein Motor. Sie brauchen, wie das funktioniert. Also beim Auto zu reisen ist halt mehr. Aber das haben wir praktisch vorgeprüft, sodass also jemand, der eine Anwendung im Kopf hat, relativ schnell und das auch ohne, dass man, sagen wir mal, Bosch oder Daimler heißen muss, sag ich mal so, umsetzen kann.
Was müsste alles auf meinem Ideenzettel stehen, wenn ich sage, ich bin genau das richtige Partnerunternehmen, um mich an Sie zu wenden und zu sagen, fragen, ist das jetzt was für eine mikrofluidische Lösung?
Ja, wir haben hier irgendeine Art von Flüssigkeit, die von mir dosiert werden soll oder transportiert werden soll oder die analysiert werden soll. Mhm. Und wo man sagt, naja, ich mache das bislang mit händischen Systemen, mit einer Spritze, die ich aufziehe, irgendwas, wo dann eine Menge Mechanikarbeit dabei ist, die auch dann kostenintensiv ist oder personalintensiv ist. Und das hätte ich gerne automatisiert, ohne dass ich mich mit all den Irrungen und Wirrungen der Mikrofluidik setzen muss. Da würde ich sagen, dann, da wären wir dann passend.
Also in produzierenden Unternehmen kann das ja auch durchaus die Qualitätskontrolle sein von Ausgangsstoffen, von Endmaterialien, die man mit solchen Systemen gut automatisieren könnte.
Genau, wir haben jetzt vor kurzem hier jemanden, der macht Kühlstoffe in einer Fräsanlage, will diese Kühlstoffe überwachen und möchte also deswegen ab und zu eine Probe nehmen und über entsprechende Sensoren führen. Und kann dann mit unseren fluidischen Systemen diese Aufgabe lösen. Wir haben schon sehr langer Zeit einen Kunden, der betreibt Transformatorhäuschen.
Ja.
Und in dem Transformator ist ein Transformatoröl. Und bevor der Transformator kaputt geht, gibt es so ein bisschen solche Sparks im Inneren.
Ja.
Ändern das Öl, überwachen Sie das Öl. Wissen Sie, oh, da wird demnächst ein Transformator kaputt gehen. Und bevor ein Teil der Strom ausfällt, fahren wir mal hin und reparieren das. Und das macht jemand mit unserer Pumpe.
Und das ist nämlich genau der Beweis für meine mutige Behauptung am Anfang, dass Mikrofluidik immer eine wichtige Zutat ist zu vielen Hightech-Anwendungen, zum Beispiel auch zu Industrie 4.0. Wenn Sie eine Anlage überwachen, in der Flüssigkeit, der Zustand von Flüssigkeiten eine bestimmte Rolle spielt, dann können Sie nämlich über mikrofluidische Systeme den Sensor einbauen, der dann Ihrer KI vom Industrie 4.0 sagt, wir haben ein Problem. Und heißt, tausche die Flüssigkeit aus, zum Beispiel. Finde ich ziemlich spannend. Ja,
Sie haben es genau so gesehen. Das ist das, wo viele Leute auf uns zukommen. Und zwar reicht das eben von diesen sehr industrienahen Applikationen bis tief in die Biologie hinein. Wenn Leute jetzt zum Beispiel dabei sind und eine künstliche Lunge bauen wollen, wollen für die Pharmaindustrie Zellsysteme zur Verfügung stellen, wo man Medikamente für die Lunge prüfen möchte. Das ist Artificial Organ, ist so der Schlagwort. Okay. Das ist ein spezielles Organ. Das gibt es für Leber, das gibt es für Lunge, das gibt es fürs Herz, gibt es entsprechende Zellsysteme, die man hier aufbaut im universitären Umfeld zur, und später im Pharmabereich. So, wenn Sie so etwas aufbauen, müssen Sie wieder Zellen transportieren, Sie müssen Zellen füttern, Sie müssen bestimmte Stoffe zuführen und das alles in einer kontrollierten Art und Weise. Und das bedeutet, dass Sie also, die eine Menge händische Schritte normalerweise haben, so mit Pipetten. Pipette, wenn das jemand kennt und wenn man sagt, das hätte ich gerne bitte ein bisschen schicker und automatisierbar. An der richtigen Stelle. Und deswegen, das ist einer dieser stark wachsenden Märkte auch, die wir auch beliefern.
Ehe ich das Thema abrupt wechsle, fällt Ihnen noch irgendein Anwendungsbeispiel ein, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne darstellen wollen?
Wir haben noch ein Anwendungsbeispiel, wo im Bereich der Diagnostik Gase analysiert werden. Kennt man vielleicht, wenn Sie im Flughafen sind, wird auch ein bisschen nachgesehen, haben Sie vielleicht irgendwelche Sprengstoffe oder Drogen bei sich? Es gibt also ein Testsystem, Drogentest- und Sprengstoffsystem, wo relativ sensible Sensoren die Gase identifizieren können. Und denen fächeln wir mit unserem Mikropömpchen, die entsprechenden Stoffe zu. Und insofern taucht an verschiedensten Stellen auf, wo man im ersten Moment dann denkt.
Ist ja quasi eine Querschnittstechnologie, so wie es die Nanotechnologie auch ist, ne?
Ja, es berührt hier auch die Nano. Ich habe über die biologischen Zellen gesprochen, so, und die Biologie findet oftmals in einem auf einer Oberfläche statt, in einem Mikrokanal. So, und damit kommen ja die Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen zu diesen Oberflächen in geordneter Art und Weise, auch dann vielleicht lokal, punktuell, eine große Bedeutung zu. Und da berührt sich das.
Dann wechsle ich nochmal auf ein Thema, was ich in unserer Vorbesprechung auch sehr, sehr interessant fand. Sie sind ja quasi Gründer und Start-up, aber Sie sind nicht vor 2, 3 Jahren in die Start-up-Phase gegangen, schon eine ganze Weile dabei, quasi ein Altershase als innovativer Gründer und Start-up. Können Sie denn anderen Forschern, Erfindern, die so eine Hightech-Idee haben, ein paar gute Tipps noch mit auf den Weg geben?
Ja, sagen wir so, rückwärtig kann man immer sagen, was hätte ich besser machen können. So im Blick nach vorne gehört auf jeden Fall erstmal ein Stückchen Mut dazu, dass man sich traut, diese Innovation, die man, oder diese Idee, die man hatte, in eine Innovation zu transferieren. Eine geniale Idee ist erst dann eine Innovation, wenn sie im Markt angekommen ist. Und das ist ein Prozess, über den man nachdenken muss. Und wir haben mit unserer Technologie eben auch gesehen, dass es eben lange, lange Zeit brauchte. Wenn Sie ein bisschen zurückschauen in die Mitte der 90er Jahre, dann kam diese Mikrotechnologie auf und da kam ein großer Begeisterungssturm. Und wir hatten, glaube ich, im Jahr 2000, 2001, wo das Human Genome Projekt gerade startete, ne, wo der Gen des Menschen entschlüsselt wurde, da hatte man all diese Ideen über diese Lab on a Chip, ein Labor auf einem einzelnen kleinen Chip und mit Hilfe den richtigen Technologien kann ich meinen Gesundheitszustand praktisch sag mal, alleine zu Hause mit einem kleinen Stückchen, sag ich mal, Hightech, sag ich mal, realisieren. Die Ideen waren alle da.
Ja.
Auch alle richtig. Das war ein total toll zu sehen, welche Fantasie sich da entfaltete. Nur, das war das Jahr 2000 und die vielen Firmen, die sich in diesem Thema dann gründeten, mussten nacheinander die ganzen Steine aus dem Wege räumen. Und es gibt eben halt üblicherweise immer so eine Hype-Kurve. Anfänglich sind alle begeistert, die Technologie, die Potenziale werden erkannt, die Technologie ist einfach begeisternd und danach gibt es eben die Phase, diese Technologie nach und nach zu einem, sage ich mal, handhabbaren Produkt umzusetzen. Und meist liegt ja eine technologische Lösung nicht ganz alleine in der Welt, sondern benötigt dann auch Support und Verbindungen zu Dritten. Die IT muss dafür da sein. Vielleicht brauchen sie eine bestimmte Intelligenz, die da zugepackt werden muss. Und das Ganze muss nicht nur technologisch funktionieren, sondern auch auf der Kostenseite. Heute haben wir die fantastische Situation, dass durch all diese, sage ich mal, Intelligenz, die sich heute in unserem Smartphone befindet, und die Apps, die ich dafür schreiben kann und ein Display, was da drin ist und eine Energiequelle, wir für entsprechende Geräte, die man bauen möchte, die was Tolles Neues machen, nicht alles neu entwickeln müssen. Und man steht da nicht bei Null, sondern man kann sagen, oh, ich verknüpfe das von mir aus, was ich habe mit meinem Smartphone und die Anbindung an die Welt von mir aus, die Daten, die dann zum Arzt gehen, das macht mein Smartphone schon mit. Und man musste praktisch, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, was, sag ich mal, kostenmäßig und gemäß des Umfeldes funktioniert, schlichtweg warten, bis dieses ganze Ökosystem drumherum geschaffen ist. Hätte man versucht, das im Jahr 2000, 2005, wo die Ideen alle da waren, wo die grundsätzlichen Technologien eigentlich da waren, gestartet, wäre man ökonomisch gescheitert, weil man eben halt dann mit einem, von mir aus 5.000 Euro auf den Markt kommt, Teil auf den Markt kommt, sagt, naja, für 5 Euro kriege ich meinen Test auch für mir aus einen Tag später, aber aus dem Großlabor in toller Qualität, um mal so diese diagnostische Tests herzunehmen. Also dieses Ganze so zu Ende zu denken und zu sagen, okay, wie reif ist das ganze Umfeld, in dem ich mich bewege? Wenn man das als Tipp irgendwo hernimmt, das ist sicherlich wichtig. Und das hat bei uns auch entsprechend lang gedauert. Das heißt, erst jetzt merken wir, dass dieses ganze Umfeld Mikrofluidik einen Reifegrad hat, dass eben halt andere Firmen, andere kreative Menschen Ideen damit generieren und dieses Umfeld können. Und damit finden wir erst unseren Markt.
Das ist super spannend und ich bin gerade geneigt, das einfach als Schlusswort so stehen zu lassen. Ich habe noch ein kleines bisschen. Doch, ich sage das. weil ich bin ziemlich stolz auf uns. Wir im RKW-Kompetenzzentrum, wir arbeiten gerade daran, sowas wie eine Umfeldanalyse zu entwickeln, wo man eben für eine Technologie, wenn man die einsetzen will und daraus Produkte machen will, nicht nur guckt, wie weit ist die Technologie, sondern wie ist auch mein geschäftliches Umfeld und finden sich überhaupt Kunden, die so weit sind, die Technologie einzusetzen, und finden sich auch Partner, um komplementäre Teile, Produkte, Geräte herzustellen, damit die Technologie sich in einem Gesamtumfeld auch wiederfinden kann. Und das ist dann vielleicht auch nicht die dümmste Idee.
Da bin ich doch Hallo, ganz stolz drauf. Da genau getroffen. Das ja. ist was man braucht und das, was man als Rat da geben muss für jemanden.
Ja. Herr Bartels, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Interview. Ich habe nochmal viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und genau, wenn Sie noch eine Kleinigkeit sagen wollen.
Das ich bedanke mich einfach für die Gelegenheit, das hier mit Ihnen besprechen zu können. Ich bin begeistert von dem, was wir so tun. Merkt man vielleicht. Und ja. Ich glaube, diese Begeisterung, die braucht man dann auch. Und man spürt auch bei Ihnen, Sie haben für das, was Sie tun, auch eine Begeisterung. Finde ich toll.
Ja, danke schön. Dann herzlichen Dank und tschüss und vielleicht bis zu einem andermal.
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast@rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.